Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das griechische Parlament berät ein weiteres Sparpaket, begleitet von Streiks und Massenprotesten.
Also das waren die größten Demonstrationen, die ich die letzten 10 Jahre in Griechenland gesehen habe,
sagt die griechische Wirtschaftsjournalistin. Und Griechenland braucht jetzt einen harten Schuldenschnitt, sagt der ehemalige Wirtschaftsminister von Argentinien. Er spricht aus Erfahrung.
Uno de los escenarios pasaría por una reestructuración ordenada y con una quita importante de la deuda.
Außerdem, Peter Maurer, die Nummer 2 im Schweizer Außenministerium, wird neuer Chef des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Und schließlich, ein neues Glas soll den Vögeln die Sicht trüben. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Eva Gammeter mit den Nachrichten.
In Griechenland hat der größte Streik seit Jahren das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Vor dem Parlament in Athen demonstrierten laut Polizeieinschätzungen mindestens 70.000 Menschen gegen die Sparmaßnahmen der Regierung. Gewerkschaften sprechen von 200.000 Protestierenden. Rund 200 Vermummte griffen die Polizei mit Steinen und Brandsätzen an. Diese setzte große Mengen Tränengas ein. Der Generalstreik soll bis morgen Donnerstag dauern. Bis dann debattiert das griechische Parlament über weitere Sparmaßnahmen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bekommt auf Mitte nächsten Jahres einen neuen Präsidenten. Der 55-jährige Peter Maurer wird Nachfolger von Jakob Kellenberger, wie das IKRK mitteilt. Maurer arbeitet zurzeit als Staatssekretär im Außenministerium in Bern. Zuvor war er während 6 Jahren als Schweizer UNO-Botschafter in New York tätig. Damit kommt es nach fast 12 Jahren zu einem Wechsel an der Spitze des IKRK. Kellenberger ist seit 2000 Präsident. Das Verteidigungsdepartement will dem Bundesrat noch vor Ende Jahr den Antrag zum Typenentscheid für neue Kampfflugzeuge unterbreiten. Dies teilte das Departement nach der Bundesratssitzung mit. Gleichzeitig werde das Finanzdepartement dem Bundesrat darlegen, wie die geplante Aufstockung des Armeebudgets auf 5 Milliarden Franken finanziert werden könne. In der Herbstsession hatte das Parlament beschlossen, der Armee ab 2014 600 Millionen Franken mehr zur Verfügung zu stellen, als der Bundesrat vorgesehen hatte. Die türkische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben Stellungen kurdischer Rebellen in Nordirak bombardiert. Sie reagiert damit auf Angriffe kurdischer Separatisten, bei denen in der Nacht auf heute 24 türkische Soldaten getötet wurden. Zu den Angriffen hat sich die kurdische Arbeiterpartei PKK bekannt. Laut Angaben aus Ankara sind türkische Elitetruppen inzwischen in den Norden Iraks eingedrungen, um PKK-Kämpfer zu verfolgen. Bei Gefechten an der türkisch-irakischen Grenze seien 15 PKK-Kämpfer getötet worden. Die EU will ihre Fördergelder für Infrastrukturprojekte bereits nächstes Jahr auszahlen und nicht erst in 3 Jahren wie ursprünglich geplant. Dies sagte EU-Kommissionspräsident Barroso in Brüssel. Angesichts der Euro-Schuldenkrise sollen damit Investitionen unterstützt werden, vor allem in den Bereichen Energie, Verkehr und Telekommunikation. Heftige Unwetter haben in weiten Teilen Mittelamerikas über 100 Tote gefordert. Seit einer Woche regnet es vor allem in El Salvador, Guatemala, Nicaragua und Honduras stark. Insgesamt sind 700.000 Menschen betroffen. Straßen und Brücken wurden zerstört, Strom- und Telekommunikationsnetze unterbrochen. Ganze Ernten wurden vernichtet. Am Wochenende hatten Unwetter in Kolumbien Tod und Verwüstung gebracht. In Nordspanien haben mehrere Waldbrände ganze Landstriche zerstört. Verursacht worden seien die Brände durch Brandstiftung, teilen die Behörden mit. In der Region Galizien wurden mehr als 3.500 Hektar Wald und Buschland zerstört. Der sonst regenreiche Norden Spaniens erlebt einen ungewöhnlich trockenen Herbst. Dies vergrößert die Gefahr von Waldbränden. Vor der Nordküste Neuseelands ist die Gefahr einer Umweltkatastrophe noch nicht gebannt. Bereits sind 300 Tonnen Schweröl aus einem havarierten Frachter ausgelaufen. 1200 Tonnen sind noch im Schiff. Doch wieder mussten die Bergungsleute die Abpumparbeiten wegen schlechten Wetters unterbrechen. Noch ist unklar, wann die Arbeiten wieder aufgenommen werden können. Das Schiff droht wegen eines großen Risses in der Mitte des Rumpfs auseinanderzubrechen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.700 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.613 Punkten, ebenfalls plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.24,26 gehandelt, der Dollar zu 90,14 Rappen. Zum Wetter. In der Nacht fällt im Norden zeitweise Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis lokal 600 Meter. In höheren Lagen muss mit Schnee und Eisglätte gerechnet werden. Morgen ist es zunächst bewölkt und vor allem in der Zentral- und Ostschweiz fällt noch etwas Regen und Schnee. Tagsüber locken die Wolken auf und es gibt sonnige Abschnitte bei maximal 8 Grad. Im Süden löst der starke Nordföhn die Wolken auf, es wird sonnig bei 16 Grad. Am Freitag liegt über dem Flachland und an den Voralpen Hochnebel, der sich tagsüber nur zum Teil auflöst. Sonst scheint die Sonne. Im Norden werden mit Bise um 8 Grad erreicht, im Süden gibt es 14 Grad.
Ein erfahrener Verhandler mit besten Kontakten, Peter Maurer, wechselt an die Spitze des IKKs. Die geballte Wut entlädt sich in Griechenlands Straßen. Einschätzungen zum Generalstreik und die Mahnung aus Buenos Aires. Mit Sparen alleine kommt man nicht aus der Krise. Der argentinische Spitzenökonom Lavagna im Gespräch. Die Türkei schickt Kommandotruppen in den Nordirak und die Nordiraker protestieren nur halbherzig. Dann die Streifen, die Leben retten, Vogelleben.
Sehen, es ist ganz normales Glas, ich klopfe vielleicht mal hin. Wir haben diese Streifen jetzt mittels Siebdruck aufgebracht und nachher ins Glas eingebrannt.
Und schließlich ein Freund von Halbwelten und Zwischenreichen. John le Carré wird 80. Mehr dazu hier im Echo der Zeit. An der Spitze des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, kommt es also zu einem Wechsel. Der Spitzendiplomat Peter Maurer, gegenwärtig die Nummer 2 im Außendepartement, übernimmt das Amt von Jakob Kellenberger. Der Thuner tritt damit einen der prestigeträchtigsten Posten an, die die Schweiz zu vergeben hat, die in der Schweiz zu vergeben sind. Keine andere humanitäre Organisation kann es mit der Bekanntheit und dem Renommee des bald 160-jährigen IKRKs aufnehmen. Dennoch stellen sich dem neuen Chef gewaltige Herausforderungen. Fredrik Steiger.
Klar ist, die Wahl von Peter Maurer an die IKRK-Spitze ist eine Wahl der Kontinuität. Jakob Kellenberger dürfte sich für Peter Maurer als Nachfolger stark gemacht haben. Er übergibt nämlich an seinen einstigen Berater, den er damals förderte und mit dem er sich gut versteht. Kontinuität liegt im Interesse des IKRK, zumal Kellenberger als erfolgreicher Präsident gilt. Er hat den Rolls-Royce unter den humanitären Organisationen durch schweres Fahrwasser gesteuert. Persönlich bescheiden, aber hartnäckig, wie etwa jüngst gegenüber Syrien.
Ich war nicht zufrieden mit unserem Freiraum für Hilfeleistungen und auch mit unseren mangelnden Möglichkeiten, selbst die Lage zu beurteilen.
Deshalb reiste er gleich zweimal persönlich nach Damaskus und sprach bei Diktator Bashar al-Assad vor. Er selber habe kein Blatt vor den Mund genommen, Assad auch nicht. Oder, diplomatisch ausgedrückt,
ich habe ihn erlebt als jemand, der sehr offen diskutiert, nicht defensiv diskutiert.
Oft ist das IKRK schneller vor Ort als andere Hilfsorganisationen. Manchmal ist es gar die einzige. In Somalia etwa, in Teilen Jemens, als erste im Georgienkrieg, im Südlibanon, in Libyen.
Wenn das IKRK in den letzten Jahren seinen Einsatzbereich so stark ausweiten konnte und oft in Gebiete, wo andere nicht arbeiten können, dann ist das natürlich doch ein Zeichen dafür, dass seine Unabhängigkeit und Neutralität auch von nichtstaatlichen Konfliktparteien akzeptiert wird.
Die Tatsache, an immer mehr Kriegsherden gefragt zu sein, bewirkte ein enormes Wachstum. Die weltgrößte humanitäre Organisation beschäftigt heute gut 13.000 Mitarbeiter, hat ein Budget von über 1,1 Milliarden Franken. Die Größe schafft Probleme. Wie soll man die Kulturen von Delegierten zusammenbringen, die neuerdings aus aller Herren Länder rekrutiert werden? Woher immer mehr Mittel holen, wenn grosse Geldgeber wie die USA oder Großbritannien finanziell klamm sind? Immer schwieriger wird der Kampf für das Kriegsvölkerrecht, um das sich nicht nur Diktatoren, sondern gerade auch nichtstaatliche Kriegsakteure, Terrororganisationen, Milizen, Guerillabanden zunehmend futieren. Peter Maurer tritt in grosse Fußstapfen in schwerem Terrain. Doch er bringt einiges mit, um zu reüssieren. Bevor er sein Amt antritt, will er sich zu diesem nicht äußern. Doch frühere Interviewaussagen zeigen, dass er seine künftige Aufgabe gewiss nicht unterschätzt. Als langjähriger Schweizer UNO-Botschafter weiß er etwa, dass Menschenrechte weltweit nicht Oberwasser haben.
Die Politik ist schwierig rund um die Menschenrechte.
Und er sieht sehr genau die wachsenden Ansprüche an internationale Organisationen.
Es ist überall ein bisschen das gleiche Phänomen. Ein Eindruck der Überwältigung und wir stehen alle ein bisschen vor der Tatsache, dass die Organisationen nicht so gut funktionieren, wie sie sollten.
Maurer gilt als angenehm im Umgang, als fachlich kompetent und als gewiefter Diplomat. Eigenschaften, die ein IKRK-Chef braucht. Denn das IKRK lobbyiert noch immer häufig hinter den Kulissen dafür, Menschen überhaupt helfen zu dürfen.
Veränderungen im Multilateralen, die geschehen selten einfach so im Konferenzraum. Die müssen informell vordiskutiert, bearbeitet, vertieft werden. Man muss verstehen, was die Sorgen der anderen sind.
Maurer hat bewiesen, dass er mit allen reden kann. Über Kompromisse zum Ziel zu kommen, das sieht Maurer als Schweizer Stärke.
Die Schweiz ist durchaus gefragt. Wir haben schon sehr ausgeprägte Kompromissreflexe. Das ist so. Es ist wie eine zweite Natur.
Auch hier passt Maurer fast perfekt zum IKRK. Auch die Genfer Organisation vermeidet die Konfrontation und tritt zurückhaltend auf. Der Spitzendiplomat sieht Bescheidenheit als Zier für sich selber, für die Schweiz und künftig wohl auch für das Rote Kreuz.
Ich habe eher ein bisschen Angst gehabt manchmal, dass man uns zu viel zutraut und dass man uns zu positiv sieht oder dass wir gar nicht so positiv sein können, wie viele denken, dass wir sind.
Ganz im Sinn von noch Amtsinhaber Kellenberger, der stets warnte, den Mund zu voll zu nehmen.
Ich finde einfach, dass die humanitären Organisationen dieser Tendenz und diesem Klima widerstehen müssen, so stark widerstehen wie nur möglich.
Nicht alles sagen, was man tut, aber tun, was man verspricht.
Griechenland hängt bekanntlich am Tropf der internationalen Geldgeber und kämpft mit drastischen Einsparungen gegen die Pleite. Die nächste Tranche des Sparprogramms ist gerade im Parlament in Athen, begleitet von Protest auf den Straßen. Es war abermals ein Tag der Demonstrationen und Streiks und sie waren gewaltig, wie mir die griechische Wirtschaftsjournalistin Kaki Bali sagte.
Ja, also das waren die größten Demonstrationen, die ich die letzten 10 Jahre in Griechenland gesehen habe. Und Griechenland ist ein Land, wo es viel zu oft demonstriert wird. Aber heute, die sind echt sehr, sehr groß geworden.
Begleitet auch von Ausschreitungen?
Im Moment, das sind, sagen wir mal, die üblichen Ausschreitungen. Und man hofft, dass sie auch so üblich bleiben und nicht richtig skalieren.
Wer beteiligt sich an den Streiks? Ist das vor allem das Staatspersonal, das neuerdings ja eben auch Entlassungen befürchten muss, oder auch Leute aus dem Privatsektor?
Also ich glaube, heute hat fast jeder Grieche gestreikt. Die Teilnahme in der privaten Wirtschaft, die war enorm. Also üblicherweise ist bei 30%, diesmal war es bei 60 oder 70. Die Schulen waren dicht, auch die privaten Schulen. Jeder Arbeiter im öffentlichen Dienst hat gestreikt. Von Müllabfuhr bis Krankenhaus, vom Elektrizitätswerke bis zu den Fluglotsen. Also praktisch hat heute das ganze Land gestreikt.
Wenn auch viele im privaten Sektor mitgemacht haben, wie erklären Sie sich das? Gibt es denn gemeinsame Interessen vom privaten und öffentlichen Sektor?
Nicht unbedingt, aber das war ein Tag, wo jeder seine Verzweiflung zeigen sollte, seine Wut zeigen wollte. Das war ein Ventil.
Ein besonderes Problem ist offenbar der Müll, der sich seit 2 Wochen türmt in den Städten. Schürt das denn nicht den Unmut auch gegenüber den Streikenden?
Heute nicht, gestern schon. Ich meine, die Leute sind wütend, dass die letzten 10 Tage zwischen Müllbergen laufen und die haben Angst, dass mittlerweile auch für die Gesundheit das sehr schädlich sein wird. Gott sei Dank, die letzten Tage sind relativ kalt in Griechenland. Also bis gestern waren alle, fast alle Bürger sehr wütend gegenüber die Müllabfuhr. Heute alle waren wütend gegenüber der Regierung. Und Europa, nicht nur der Regierung.
Wenn wir aber den Müll noch anschauen, gibt es irgendwelche Aussichten, dass der wegkommt in den nächsten Tagen?
Höchstwahrscheinlich werden die Arbeiter in der Müllabfuhr gezwungen zu arbeiten und höchstwahrscheinlich werden sie das auch tun. Es wird ein oder zwei Tage noch dauern, bis das ganze Rechtsprozedere stattfindet, aber dann werden sie doch den Müll sammeln. Aber das heißt gar nichts. Ich meine, das fängt wieder an. Es ist alles so fragile im Moment in Griechenland, dass dann fängt der nächste Streik an. Man denkt, man hat keine andere Möglichkeit, sich zu wehren. Und jedem ist es bewusst, alles ist aussichtslos. Aber trotzdem, man will streiken.
Aussichtslos, sagen Sie. Und doch, der Generalstreik begleitet diese Parlamentsdebatte, in der das jüngste drastische Sparpaket verabschiedet werden soll. Es geht da um Lohnkürzungen für Staatsangestellte und sogar die Aussicht, dass sie erstmals überhaupt entlassen werden könnten. Ist denn die Mehrheit dafür gewiss?
Also zu 99% wird dieses Gesetz verabschiedet, morgen Nacht. Das heißt lange nicht, dass es auch implementiert wird. Aber erstmal bin ich mir sehr sicher, dass es verabschiedet wird.
Und weshalb? Einfach weil es eine Art Vorbedingung ist für weitere Griechenlandhilfe der Europartner?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als einer Regierungsabgeordnete in diesem Tag sagen wird, ich mache es nicht mit. Weil sonst am nächsten Tag wird es erstmals keine Regierung mehr geben. Und noch wichtiger, es wird auch kein Geld mehr geben, weil die nächste Tranche der Hilfe ist noch nicht da. Und wenn man glauben sollte, wie lange der griechische Staat Geld hat, um Pensionen und Gehälter zu bezahlen, das ist bis Anfang übernächster Woche. Und wenn kein Geld reinkommt, dann ist es Ende.
Gleichzeitig hält sich ja hartnäckig das Szenario, dass Griechenland eben doch früher oder später den Staatsbankrott erklären muss. Wie sieht man das in Griechenland? Wie nimmt man das wahr, dieses Szenario?
Man versucht zu verstehen erstmal, was ein Staatsbankrott ist. Wenn das Bankrott ist, das sogenannte Haircut, was wir überall hören, dann weiß man auch nicht genau, was das für die normalen Leute heißt. Man hat Angst davor, man versteht das aber nicht.
Das klingt nach ziemlicher Desorientierung insgesamt in diesem Land. Hat man denn die Vorstellung, dass das irgendwie in irgendeine Richtung zum Positiven sich wenden kann?
Ich glaube nicht, dass es im Moment Optimismus im Land gibt. Jetzt ist alles schwarz. Man erwartet irgendeine gute Nachricht, aber die kommt nicht. Also es gibt keinen Lichtblick im Moment am Ende des Tunnels.
Düstere Szenarien beschrieben von der griechischen Wirtschaftsjournalistin Kaki Bali in Thessaloniki. Die drohende Staatspleite schwebt also wie ein Damoklesschwert über Griechenland. Ein Land, das einen solchen Zahlungsausfall schon erlebt und überstanden hat, ist Argentinien. Vor 10 Jahren setzte der südamerikanische Staat die Zahlungen für sage und schreibe 160 Milliarden Dollar Schulden aus. Doch dann ging es schnell wieder aufwärts, erst recht nach dem Schuldenschnitt, bei dem die Gläubiger auf 2/3 ihrer Forderungen verzichten mussten. Roberto Lavagna ist der Mann, der den Wiederaufbau im Streit mit dem Internationalen Währungsfonds IWF koordinierte, und er ist der Star unter den Ökonomen Argentiniens. Ulrich Achermann hat den ehemaligen Wirtschaftsminister in Buenos Aires getroffen.
Was heute in Griechenland vorgehe, erinnere ihn an die Zeit, in der Argentinien den Zahlungsausfall noch habe abwenden wollen. Mit klassischen Methoden, also mit Sparen und Rezession, wie das der Internationale Währungsfonds jeweils fordere, und in Griechenland auch die Europäische Zentralbank.
Similares son los datos económicos. Es decir, Grecia tiene ya, va camino al cuarto año de recesión. Tiene déficit fiscal importante, tiene un déficit en cuenta corriente, tiene una moneda que no.
Die Symptome seien dieselben. Wie damals in Argentinien stecke Griechenland schon im 4. Rezessionsjahr. Es gebe ein bedeutendes Haushaltsdefizit und eine Währung, auf die das Land keinen Einfluss ausüben könne. Und es gebe ein drastisches Sparprogramm, also Staatsausgaben senken, Beamte entlassen, Löhne und Renten drücken.
Ya está tiene un programa del Fondo Monetario como los que le proponían Argentina en aquellos años.
Roberto Lavagna erkennt aber auch Unterschiede.
La situación social en Grecia es muy superior, mucho mejor que la Argentina. Grecia tiene 20.000 dólares de producto per capita, Argentina tenía menos de la mitad.
In Griechenland liege das Pro-Kopf-Einkommen bei 20.000 Dollar im Jahr. Argentinien habe seinerzeit weniger als die Hälfte davon erreicht.
Grecia forma parte de uno de los conjuntos económicos y políticos más poderosos a nivel internacional, que si tienen voluntad política, pueden darle todo el sustento que haga falta.
Und um Griechenland herum gäbe es eine Klammer namens Europäische Union. Also ein mächtiges Gebilde, welches das Schuldnerland immer wieder neu stützen könne, solange es den politischen Willen dazu gebe. Argentinien sei vor dem Schuldencrash und danach völlig isoliert gewesen. Optimistisch ist Lavagna für Griechenland trotzdem nicht. Auf Geheiß der Geldgeber spare sich das Land zu Tode, etwa nach dem Motto Operation gelungen, Patient gestorben.
Ningún programa que implique ajuste recesivo puede efectivamente generar superávit fiscal. El superávit fiscal se genera en el marco de una economía en crecimiento.
Die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds wollten nicht verstehen, dass die Staatsfinanzen allein mit Sparprogrammen nicht wieder ins Lot zu bringen seien. Haushaltsüberschüsse, wie sie in Argentinien seither üblich sind, seien ausschließlich mit einer wachsenden Volkswirtschaft zu erreichen. Diesen Sparprogrammen liege auch ein Diagnosefehler zugrunde, glaubt Lavagna.
Confunden los problemas y creen que estos son problemas de liquidez. Y entonces con algún crédito se resuelve el problema de liquidez. Estos en realidad son problemas de solvencia. Los países han dejado de ser competitivos, son insolventes y en consecuencia no se arreglan con distintas tranches de crédito.
Es herrsche der Glaube vor, Griechenland habe vor allem ein Liquiditätsproblem und dieses sei mit Hilfskrediten zu lösen. In Wirklichkeit handelt es sich, genau wie damals in Argentinien, um ein Insolvenzproblem. Dazu geführt habe in beiden Ländern der Verlust von internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Die Realwirtschaft Griechenlands habe den starken Euro nicht verkraftet, schließlich habe das Schuldenmachen den fehlenden Teil der Wirtschaftsleistung ersetzt. Wenn es wieder auf die Beine kommen wolle, sei für Griechenland ein Schuldenschnitt unausweichlich, sagt Lavagna.
Uno de los escenarios pasaría por una reestructuración ordenada y con una quita importante de la deuda.
Griechenland müsse seine Schulden in einem geordneten Prozess umstrukturieren, sich also mit den Gläubigern zusammensetzen und mit ihnen einen bedeutenden Erlass von Verbindlichkeiten aushandeln. Bedeutend, damit meint Lavagna, dass die Geldgeber mindestens die Hälfte ihrer Forderungen abschreiben müssen. Weniger Schulden, das heiße auch weniger Zinsen und das setze Haushaltsmittel frei. So könne der Staat investieren in Bildung, in Forschung und Technologie und Infrastruktur. Auch eine neue Industriepolitik mit fiskalischen Anreizen sei möglich. Auf diesen Grundlagen könne eine Volkswirtschaft wie die griechische mittelfristig wieder international konkurrenzfähig werden. Zwischen 1999 und 2001 wehrte sich Argentinien, genau wie heute Griechenland, gegen den Untergang. Stützungskredite in Milliardenhöhe, Sparprogramme bis hin zum Blockieren der privaten Bankeinlagen, es half nichts. Die Rezession drückte die Wirtschaftsleistung so stark, dass die Verschuldung proportional zum Sozialprodukt laufend höher ausfiel und dass die Risikozuschläge für den Schuldner Argentinien ständig anstiegen. Am Kapitalmarkt mussten die Argentinier zuletzt 26% Jahreszins bezahlen, um an frisches Geld zu kommen.
Yo creo que por el momento las autoridades europeas corren detrás de los acontecimientos y más preocupadas por transformar créditos privados de los bancos en pérdidas públicas. Me parece que ese es el proceso y en consecuencia los riesgos son más grandes.
Die Europäische Union hechle den Ereignissen in Griechenland hinterher, meint Lavagna. Die Rettungsaktion verpuffe darin, wackelige Forderungen der Geschäftsbanken in öffentliche Verluste umzuwandeln. Pessimistisch stimme ihn, sagt Roberto Lavagna, dass die Griechen und die Europäer damit wertvolle Zeit verlieren. Zeit, die Ansteckungsrisiken für andere Wackelkandidaten beinhalte. Für ihn ist nicht wesentlich, ob Griechenland heute die Sparauflagen erfüllt oder nicht, ob die zugesagten Kredittranchen noch nach Athen überwiesen werden. Vielmehr müsse man einen Schritt vorwärts kommen und darüber sprechen, wie Griechenland seine Volkswirtschaft wieder aufrichte nach einem Schuldenschnitt. Aber der wichtigste Punkt im griechischen Schuldendrama werde heute nicht einmal ansatzweise diskutiert.
Es war ein ungewöhnlich blutiger Angriff. Mit automatischen Waffen beschossen kurdische Kämpfer an der Südostgrenze der Türkei eine Armeeunterkunft und töteten mehr als 20 Soldaten. Die Reaktionen waren entsprechend. Der türkische Ministerpräsident Erdogan blies eine geplante Reise nach Kasachstan ab, rief das Kabinett zu einer Krisensitzung und schickte die türkische Armee über die Grenze in den Norden Iraks, um dort im Nachbarland gegen die Rebellen der PKK vorzugehen. Was weiß man über die Dimension dieser Militäraktion? Ich fragte den Türkei-Korrespondenten Thomas Seibert in Istanbul.
Es ist die Rede von mehreren hundert Soldaten. Das sind Mitglieder von Spezialeinheiten der türkischen Armee, die mit Hubschraubern im Nordirak abgesetzt wurden, um die abziehenden PKK-Kämpfer, die diese Anschläge verübt haben sollen, zu verfolgen und unschädlich zu machen. Darüber hinaus hat die türkische Artillerie Stellungen der PKK im Norden Iraks unter Beschuss genommen und die türkische Luftwaffe fliegt Angriffe, Bombenangriffe auf PKK-Lager tiefer im Irak, unter anderem auch in den Kandil-Bergen, ungefähr 100 Kilometer südlich der türkischen Grenze. Dort unterhält die PKK ihr Hauptquartier.
Es gab in der Vergangenheit schon solche Aktionen über die Grenze hinweg. Bewegt sich das im Rahmen des Üblichen?
Im Moment ist es noch eine relativ begrenzte Aktion. Luftangriffe hat es in den letzten Wochen schon immer wieder gegeben. Das gehört im Moment zum traurigen Alltag in dieser Region und es hat noch nicht die Dimension angenommen eines großflächigen Einmarsches der Türken nach Nordirak. Den letzten Einmarsch dieser Größenordnung haben wir erlebt vor 3 Jahren. Damals gingen mehrere tausend türkische Soldaten über die Grenze und blieben dort 2 Wochen.
Sie sagen, es hat noch nicht die Dimension angenommen. Könnte das denn noch kommen?
Das könnte noch kommen. Die türkische Regierung schließt das nicht aus. Allerdings wird das natürlich nicht passieren, dass eine solche Intervention angekündigt wird, denn das würde der PKK ja die Möglichkeit geben, sich in Sicherheit zu bringen. Das heißt, in den nächsten Monaten werden wir möglicherweise noch vor Einbruch des Winters eine solche Aktion sehen, aber jetzt noch vor dem Wochenende oder so ist das eher unwahrscheinlich.
Aber der innenpolitische Druck, darauf deutet ja wohl dieses Krisensitzungsszenario und die Aktion jetzt auch, auf die Regierung etwas zu tun, der ist doch beträchtlich.
Das Feuer, das politische Feuer kommt vor allen Dingen von der rechten Seite hier in der Türkei. Die türkischen Nationalisten fordern schon seit längerem, die Türkei solle den Norden Iraks im Grunde genommen einfach schlucken, unter ihre Kontrolle bringen, weil die PKK dort immer wieder ihre Angriffe vorbereiten kann und auch ihre Ausbildungslager dort unterhält. Die rechtsgerichtete Opposition fordert, die türkische Flagge müsse über den Kandilbergen, das heißt also über dem PKK-Hauptquartier, gehisst werden. Dieser Druck wird jetzt noch weiter steigen. Erdogan hat allerdings signalisiert, dass er zumindest vorerst diesem Druck widerstehen will. Er hat heute ausdrücklich unterstrichen, dass die Lösung im Kampf gegen den Terror in Menschenrechten und Demokratie liegt.
Die PKK unterhält dort im Nachbarland Ausbildungslager, sagten Sie, auch ihr Hauptquartier. Nun ist der Norden des Iraks ja unter kurdischer Verwaltung, auch irakisch-kurdischer Verwaltung. Tolerieren die Kurden im Irak denn, dass die Türkei gegen kurdische Waffenbrüder aus der Türkei kämpfen dort?
Sie müssen es tolerieren, weil sie zu schwach sind, um dagegen etwas zu tun. Die nordirakischen Kurden haben nur sehr bedingt etwas für die türkischen Kurden in der PKK übrig. Sie befürchten, dass die Tätigkeit der PKK, dass die Präsenz der PKK auf irakischem Boden für die irakischen Kurden eher schlecht ist, weil dieses irakische Autonomiegebiet wirtschaftlich von der Türkei abhängt. Das Gebiet erhält Elektrizität aus der Türkei, es exportiert Öl über die Türkei zu den Weltmärkten. Es gibt milliardenschwere Investitionen türkischer Unternehmer in dieser Region. Das heißt, die irakischen Kurden haben wenig Interesse an einer Eskalation durch die PKK. Allerdings sind sie auch nicht bereit, ihre eigenen Truppen gegen die PKK einzusetzen. Das heißt, man hat hier eine Situation, wo eine relativ schwache Autonomieregierung und eine noch schwächere Zentralregierung in Bagdad im Grunde genommen tatenlos mit ansehen müssen, was die PKK dort treibt.
Und in der Türkei selbst, diese PKK, hat die überhaupt noch Rückhalt in der kurdischen Bevölkerung, in ihrem Kampf gegen den türkischen Staat? Es gab ja eine Zeit der politischen Avancen auch von der türkischen Regierung zugunsten dieser kurdischen Bevölkerung.
Das ist richtig. Und der Rückhalt der PKK bei den Kurden ist auch zurückgegangen. Allerdings muss man sich vor Augen halten, dass die PKK als stalinistisch organisierte Terrororganisation sehr viel Druck ausübt, auch auf die kurdische Bevölkerung. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder blutige Säuberungen der PKK gegen kurdische Dissidenten, die umgebracht wurden, weil sie nicht auf Linie waren. Auch kurdische Politiker, denen fällt es schwer, sich aus dem Schatten der PKK zu lösen, auch weil sie möglicherweise Repressalien gegen sich selber erwarten können. Das heißt, man hat hier in der Türkei eine Situation, wo eine Terrororganisation auch Druck ausübt auf den Teil der Bevölkerung, den sie vorgibt, zu verteidigen. Insofern ist es schwer einzuschätzen, wo jetzt genau die Prozentzahl der Unterstützung liegt.
Das heißt, diese gewalttätige Konfrontation zwischen PKK einerseits und Armee andererseits, dass die sich irgendwann totlaufen würde, das Szenario ist sehr unwahrscheinlich.
Es ist im Moment unwahrscheinlich deshalb, weil beide Seiten in der Gewalt immer noch ein Instrument zur Konfliktlösung sehen. Anders als etwa in Nordirland, wo alle Konfliktbeteiligten irgendwann mal eingesehen haben, dass Gewalt nichts bringt, dass Gewalt eine Lösung nicht herbeibringen kann, ist die PKK und ist auch der türkische Staat nach wie vor auf dem Standpunkt, dass die Gewalt eine Funktion hat in diesem Konflikt. Die PKK ist der Meinung, dass der türkische Staat nur unter dem Druck der Gewalt etwas für die Kurden tut. Andersherum ist der türkische Staat der Meinung, dass die PKK unbedingt militärisch geschwächt werden muss, um eine Lösung zu ermöglichen. Das heißt, wir haben zwei Konfliktgegner, die beide nach wie vor davon überzeugt sind, dass die Gewalt ein unverzichtbares Instrument ist. Und deswegen ist eine Friedenslösung im Moment sehr, sehr weit entfernt.
Die Einschätzungen des Journalisten Thomas Seibert in Istanbul. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit dem literarischen Gegenentwurf zu James Bond und einem Glas für Vögel. Vom Hochhaus bis zum Tramwartehäuschen, überall wird mit Glas gebaut und immer öfter, denn Glas wirkt luftig leicht und verleiht mancher Fassade einen edlen Anstrich. Doch was uns Menschen erfreut, ist für Vögel ein Problem, ein großes sogar, denn Hunderttausende von Vögeln sterben in der Schweiz jedes Jahr, weil sie in Glasscheiben fliegen. Nun allerdings zeichnet sich für dieses Problem eine Lösung ab. Seit neuestem ist ein spezielles Vogelschutzglas auf dem Markt. Wissenschaftsredaktorin Anita von Mond.
Ein Vogel, der in eine Glasscheibe fliegt, hat ausgezwitschert. Denn meist hat dieses Ereignis für ihn tödliche Folgen. Sogar dann, wenn er nach dem Aufprall noch lebt und später vielleicht wieder wegfliegt.
Weil ein Vogelschädel ist extrem leicht gebaut und in der Regel führt ein solcher Anprall zu inneren Verletzungen, an denen er nach Stunden oder Tagen stirbt.
Sagt Hans Schmid von der Vogelwarte Sempach. Und er sagt auch: Zusammenstöße mit Glasscheiben kämen bei unterschiedlichsten Vogelarten vor. Bei Spatzen, Finken, sogar bei Eisvögeln. Der Vogelbestand schrumpfe deswegen beträchtlich, je nach Art um bis zu 10%. Das muss sich ändern. Das finden nicht nur Vogelexperten, sondern auch die Experten von Glas Trösch, dem größten Glashersteller der Schweiz. Sie tüfteln schon lange an einem Vogelschutzglas herum, unterstützt von der Vogelwarte Sempach. Und nun ist das Team am Ziel. In einer Werkhalle im aargauischen Bützberg zeigt Glasentwickler Roman Graf auf die ersten Vogelschutzgläser.
Diese Vogelschutzgläser, Sie sehen, es ist ganz normales Glas. Ich klopfe vielleicht mal hin. Da sieht man jetzt Streifen. Man sieht sie sehr schwach, aber man sieht sie. Wir haben diese Streifen jetzt mittels Siebdruck aufgebracht und nachher ins Glas eingebrannt.
Diese Streifen bestehen aus keramikähnlichen Materialien und sind durchsichtig wie Glas. Doch zugleich heben sie sich ab vom Glas, wie ein feiner Schimmer.
Irgendwie erkennt der Vogel, dass da etwas Unnatürliches ist und fliegt deswegen nicht rein.
Diese unnatürliche Wirkung werde noch verstärkt durch die leicht getönte Glasrückseite. Doch Menschen sehen relativ gut durch dieses spiegelnde Büroglas. Und vollkommen transparent, dafür ohne edle Spiegelung, ist ein anderes Vogelschutzglas für Wohnungen. Viel genauer will Roman Graf nicht werden, wegen der Konkurrenz. Denn das Vogelschutzglas sei europaweit etwas Neues. Und es wirkt. Das belegen Tests, welche die Vogelwarte Sempach an einem Schulhaus mit je zur Hälfte herkömmlichen Scheiben und Vogelschutzscheiben durchgeführt habe, sagt Hans Schmid. Das Ergebnis nach 1,5 Jahren?
Insgesamt haben wir mindestens 34 Kollisionen registrieren können auf den herkömmlichen Scheiben und lediglich 4 auf den neu entwickelten Scheiben.
Das heißt, gegen 90% der Kollisionen lassen sich mit den neuen Scheiben vermeiden. Viele Bauherren und Architekten sind für die Neuentwicklung daher aufgeschlossen. Yves Stump etwa vom Basler Architekturbüro Stump und Schiebli sagt:
Es ist wirklich ein Bedürfnis, weil in den letzten Jahrzehnten hat man natürlich je länger, je mehr mit größeren Glasflächen gearbeitet und hat effektiv das Problem gehabt mit Kollision mit Vögeln, vor allem in Gegenden, wo es viele Bäume hat, wo es viele Reflexionen gibt.
Das neue Glas hat er mit eigenen Augen noch nicht gesehen. Doch Fotografien im Internet findet er ästhetisch überzeugend.
Das ist natürlich jedem Architekten selber überlassen, wie er mit der Ästhetik dann umgeht. Aber ich glaube, es lässt sich sehr wohl verschiedenheitlich einsetzen.
Wie breit das vogelfreundliche Glas zum Einsatz kommen wird, muss sich noch zeigen. Denn es kostet 10% mehr als herkömmliches Glas. Doch erste Interessenten gibt es, noch bevor das Glas offiziell lanciert ist. Vögel können also nicht gerade jubilieren, doch einige werden künftig sicher länger zwitschern.
Der Spion, der aus der Kälte kam, hat ihn vor fast 50 Jahren weltberühmt gemacht. John le Carré hat danach noch viele Spionagethriller geschrieben. Und nach dem Ende des Kalten Kriegs fand er neue politische Themen, mit denen er zum Erstaunen vieler regelmäßig auf den Bestsellerlisten landete. John le Carré kann heute seinen 80. Geburtstag feiern und ist dabei kein bisschen langweilig oder leise geworden. Der Beitrag von ARD-Korrespondentin Barbara Wesel.
Es gibt einen Maulwurf. Ganz, ganz oben in dem Laden. Er sitzt dort seit Jahren.
Die wahre Geschichte eines KGB-Maulwurfs im britischen Geheimdienst, wie sie in König, Dame, Bube, Ass geschildert wird, wurde 1979 zum ersten Mal von der BBC verfilmt. Ein Klassiker mit Alec Guinness als Smiley, dem Ex-Spion, der den Überläufer finden soll. Jetzt dient sie mit großem Erfolg erneut als Vorlage für einen Spionage-Thriller mit All-Star-Besetzung. Smiley ist eine der eindrucksvollsten Figuren aus der Welt des John le Carré, jenem Zwischenreich der Spionage zur Zeit des Kalten Krieges, an der Grenze von Politik und Diplomatie, beherrscht von moralischer Unsicherheit, eine Grauzone voller Gewalt, schwankender Loyalitäten und Zweifel an der Überlegenheit des einen politischen Systems über das andere. Und das war, was le Carré ein Leben lang interessierte, die Ungewissheit, die politischen Vexierbilder, der schwankende Boden. Er selbst sieht die Wurzel seines Schreibens in der eigenen Kindheit.
I was born into an extraordinarily dysfunctional family, so I really had to invent my own world from early on.
Ich wurde in eine außerordentlich dysfunktionale Familie hineingeboren, also musste ich von früh auf meine eigene Welt erfinden. Er studierte nach der Schule Deutsch und Englisch in Bern und Oxford, unterrichtete vorübergehend am Eton College und wurde dort vom Geheimdienst angeworben und schließlich bei der britischen Botschaft in Bonn stationiert. Er schrieb also aus eigener Anschauung, als er 1963 mit seinem dritten Roman »Der Spion, der aus der Kälte kam« den internationalen Durchbruch als Schriftsteller erlebte.
I wrote in secret, as it were in double secrecy, because I wasn't declared as a spook.
Ich schrieb im Geheimen, doppelt geheim, weil ich nicht als Spion ausgewiesen war. Aber ich wollte wohl auch einen Riss in mir selbst überbrücken, zwischen dem Menschenfreund und dem Gehorsamen, der sich in den Dienst des Establishments stellte. Der Spion aus der Kälte ist ein düsteres Buch aus dem geteilten Deutschland. Thema ist der Verrat. Der Geheimdienst an ihren eigenen Agenten, ihren eigenen Ideologien und Zielen. Am Ende ist keiner ohne Schuld. Bis zum Fall der Mauer und dem Ende des Ostblocks blieb der Autor dieser Welt der Spionage treu. Spötter sagten so um 1990 herum, jetzt ist er am Ende, sein Thema ist weg. Aber Le Carré hatte den Punkt kommen sehen und seinen zweifelnden Helden Smiley erklären lassen:
Now we've dealt with communism. Our next job is to deal with the excesses of capitalism. I believe that's true.
Jetzt, wo wir den Kommunismus erledigt haben, müssen wir uns mit den Exzessen des Kapitalismus befassen. Ich glaube, das ist wahr. Also schreibt Le Carré seitdem über inhumane Medikamentenversuche von Pharmakonzernen in Afrika, über den internationalen Waffenhandel. Er schreibt über den Konflikt der Palästinenser, die Jagd auf mutmaßliche islamistische Terroristen und zuletzt die russische Mafia. Immer sind die Bücher genau recherchiert, spannend, von moralischer Doppelbödigkeit. Nichts ist, wie es scheint. Keiner ist unschuldig, aber auch keiner ein Monster. Le Carré verabscheut die banale Welt der James-Bond-Romane. Er ist der Thriller-Autor für den denkenden Menschen und er wird politisch immer zorniger, je älter er wird.
In fact, there are more spies than ever. There is more intrigue than ever. There's more public lying, I believe, in our own public life.
Es gibt mehr Spione denn je, es gibt mehr Intrigen, mehr Lügen in unserem öffentlichen Leben denn je zuvor. Le Carré gehen die Themen also nicht aus. Er arbeitet gerade an seinem 24. Roman. Das Erscheinungsdatum ist noch offen. Seine Anhänger werden ungeduldig darauf warten.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Afra Galati am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.